ein russischer Spion, ein kanadischer Pseudo-Playboy und eine endlose Excel-Tabelle. Ihr wisst es, wir sind hier im Wirecard-Skandal. Ein großes Puzzlestück fehlt noch im Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard. Bis heute. Woher stammen die Millionen, die über Wirecard-Konten geflossen sind? Und welche Rolle spielt der Erfinder des Bitcoin bei all dem? Diese Rätsel lösen wir jetzt mit Arne Meyer-Fünffinger von BR Recherche, der seit 5 Jahren zum Wirecard-Konzern recherchiert. Mit ihm folgen wir der Spur des bisher verschwundenen Geldes. Ach ja, und um Jan Marschalek und den ehemaligen Wirecard-Boss Markus Braun geht es natürlich auch noch. Willkommen, ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Wie immer mit einem Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Dienstag, der 25. November. Arne, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Es ist ja fast True Crime, möchte man sagen. Follow the money. Nimm uns mit in die Recherche. Was war der Startpunkt? Wie lief das ab?
Wir haben eine umfangreiche Datenbank vorliegen aus dem Wirecard-Konzern, interne E-Mails, Dokumente, sonstiger Schriftverkehr, den es bei Wirecard gegeben hat. Und darunter ein E-Mail-Postfach von Jan Marschalek. Jan Marschalek ist der frühere Wirecard-Vorstand, der nach Moskau getürmt ist im Juni 2020, als der Laden gerade dabei war, zusammenzubrechen.
Arne, jetzt nochmal schnell als Reminder. Was war nochmal genau das Geschäftsmodell von dem Laden, von Wirecard?
Total super, dass du das fragst, weil erstens ist das Geschäftsmodell komplex und zweitens, man muss sich ja immer wieder mal vergegenwärtigen, worüber wir da eigentlich reden. Also, es geht um einen ehemaligen DAX-Konzern, der im September 2018 die Commerzbank im DAX ersetzt hat. Also das ist schon eine Hausnummer, wenn man die Commerzbank im DAX ersetzt. Und Wirecard hat als Dienstleistung angeboten, wenn du zum Beispiel in einem Online-Shop was bestellst, auf einer Internetseite, bei einem Online-Händler, dann muss ja die Zahlung, die damit verbunden ist, irgendwie prozessiert, weitergeleitet, abgewickelt werden, die Anbindung an die Bank, an die entsprechende, die das Geld von deinem Konto abbucht, etc. pp. Und das hat im Prinzip Wirecard gemacht. Also Wirecard war ein Online-Zahlungsdienstleister, Zahlungsabwickler, der eben dabei geholfen hat, diese Internet-Online-Geschäfte durchzuführen. Und dieser Jan Marschalek hat sich noch in seiner aktiven Zeit bei Wirecard einen Kollegen rausgepickt und den angeschrieben, ey, ich bräuchte mal sämtliche Überweisungen, sämtliche Transaktionsdaten aus der Wirecard-Bank von 2018. Wirecard war ja nicht nur der Zahlungsdienstleister, sondern Wirecard hatte ja auch eine Bank. Also, das heißt, Wirecard konnte Konten einrichten, konnte Kreditkarten ausgeben. Und dann hat dieser Kollege gesagt, na ja, das ist eigentlich nicht so ganz richtig und rechtlich auch nicht so okay, wenn ich dir sämtliche Transaktions- und Überweisungsdaten rüberschiebe aus dem Jahr. Marschalek hat trotzdem drauf gedrängt und hat dann mehrere Excel-Tabellen bekommen mit sämtlichen Überweisungsdaten aus der Wirecard-Bank von 2018. Das sind ungefähr, damit du eine Vorstellung hast, worüber wir reden, 500.000 Überweisungsdaten aus dem ganzen Jahr. Also das ist im Prinzip der Ausgangspunkt gewesen, jetzt auch für unsere Recherche, über die wir heute reden.
Wie bearbeitet man sowas eigentlich? Da braucht man doch Tage, Jahre vielleicht, um diese Daten wirklich durchzugehen. Man muss ja auch erstmal wissen, wonach suche ich hier eigentlich.
A, ja, man braucht Jahre. Und B, du musst dir das vorstellen wie ein Tropfen, der im Ozean schwimmt. Und diesen Tropfen suchst du jetzt. Also, mit anderen Worten, wenn du nicht weißt, wonach du suchst, dann bist du da vollends verloren.
Was genau hat euch dann stutzig gemacht?
Wir haben in diesen Daten sehr, sehr viele Firmennamen gefunden. Von ganz vielen Firmen und Unternehmen mit nichtssagenden Namen, worunter man sich eigentlich nicht viel vorstellen kann. Was aber einige dieser Firmen gemeinsam hatten, war die Anschrift. Und diese Anschrift lautet 44 Church Street auf Antigua. Und dass diese Firmen an einer Adresse sitzen, muss vielleicht erstmal noch nicht viel heißen. Also wenn man zum Beispiel Offshore-Gesellschaften gründet und entsprechende Service angeboten werden von Firmen, die haben dann häufig eine dieselbe Adresse. Wir haben Kontakt zu einem Insider bekommen, ganz klassisch über soziale Medien. Den haben wir angeschrieben und haben ihn gefragt, Mensch, so wie du dich auf Twitter zum Beispiel oder auf X äußerst, könnte es sein, dass es sich mal lohnen würde, wenn wir uns miteinander unterhalten?
After 100 meters, keep left.
Das haben wir dann auch getan, vor auch schon mehr als einem Jahr. Ich kann auch sagen, wer das ist, weil wir ihn dann interviewt haben und er einverstanden war, sich dann öffentlich zu äußern.
Money that flowed through Wirecard went to 44 Church Street.
Der Mann heißt Christen Ager Hansen, ist Norweger, ist Investor, ist mal ein sehr reicher Unternehmer gewesen, ist dann so ein bisschen im Zuge der Dotcom-Blase unter die Räder gekommen. Und der hat mal aus nächster Nähe mitbekommen, die Strukturen, wie die funktioniert haben, die wir jetzt im Zuge dieses Wirecard-Skandals und im Zuge dieser Recherche eben aufdecken konnten.
Was hat euch dann der Whistleblower dazu gesagt?
Der hat uns das voll bestätigt und hat uns im Prinzip gesagt, an dieser 44 Church Street in Antigua, das ist eine Zentrale des Business, da sitzen ganz, ganz viele Firmen, über die ganz viel Geld, viele, viele Millionen geschleust worden sind, weitergeleitet worden sind, überwiesen worden sind. Also wenn man so will, ist die 44 Church Street auf Antigua in diesem Skandal eine ganz zentrale Anschrift, eine ganz zentrale Adresse. Christen Ager Hansen hat uns erzählt von jemand, der hinter den Geldflüssen stecken könnte, die über Wirecard, über die Wirecard Bank in den vergangenen Jahren gelaufen sind.
And on 44 Church Street, a lot of companies connected to Calvin Air.
Calvin Air ist gebürtig aus Kanada, lebt inzwischen auf Antigua und ist ein, ich will es mal so sagen, Glücksspiel-Online-Gambling-Mogul.
Also ihr habt im Mail-Account von Marshalek diese Kontobewegung der Wirecard-Bank gefunden und diese Transaktionen führen euch mithilfe des norwegischen Insiders zu diesem Calvin Air, diesem Glücksspiel-Mogul, dem diese Firmen auf Antigua gehören sollen. Was hat das jetzt alles mit Wirecard zu tun?
Also wir haben ja mit Christen Ager Hansen, dem Whistleblower, natürlich sehr ausführlich über Calvin Air gesprochen. Er hat uns gesagt, im Prinzip ist Calvin Air, so kann man es, glaube ich, plastisch ausdrücken und plakativ ausdrücken, der Mann hinter Wirecard. Jemand, der hinter den Geldflüssen stecken könnte, die über Wirecard, über die Wirecard-Bank in den vergangenen Jahren gelaufen sind. Und zwar in Höhe von mehreren 100 Millionen €. Wir haben dann mit Christen Ager Hansen über die Firmen, die wir eben in diesen Kontodaten gefunden haben, die Jan Marschalek sich besorgt hat, darüber haben wir mit ihm gesprochen und er hat am Ende uns gesagt:
And also it was very obviously, in my opinion, money that flowed through Wirecard has its origin through some of Colin's businesses.
Völlig eindeutig, das, was ihr in den Wirecard-Daten gefunden habt, das kann man eben Calvin Air zuordnen, seinem Business und den Firmen, mit denen er in Verbindung steht.
Also dieser Kanadier Air, der auf Antigua lebt, soll laut dem Whistleblower einen Großteil vom Business von Wirecard ausgemacht haben. Wer ist dieser Calvin Air und wie ist er an so viel Geld gekommen? Ich meine, wir sprechen ja immerhin von mehreren 100 Millionen €.
Also ich würde sagen, Calvin Air ist jetzt so in seinen 60ern und ich würde ihn salopp formulieren als ein bisschen möchte gern Playboy. Calvin Air stammt gebürtig aus Kanada, aus einem Haushalt, so hat er das mal auf seiner eigenen Website beschrieben. Seine Eltern sind Schweinezüchter gewesen und er hat eine Schweinefarm. Und er hat angefangen, so Anfang, Mitte der 90er, in diesem Bereich des Online-Glücksspiels Fuß zu fassen, hat entsprechend im Netz Seiten aufgesetzt und ist damit in relativ kurzer Zeit steinreich geworden, hat es zum Milliardär gebracht. Und ist so dann entsprechend immer weiter gewachsen und ist dann in diesem Online-Gambling-Bereich zu einer richtig großen Nummer geworden. Also ist damit groß geworden, dass er im Netz Seiten aufgesetzt hat, über die man dann Poker spielen konnte. Das ging dann weiter in den Bereich Sportwetten, was ja ein Multimillionen-, Multimilliarden-Bereich ist im Netz. manche sagen, er zählt zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten, obwohl, was erstaunlich ist, außerhalb dieser Szene eigentlich niemand diesen Namen kennt. Ich habe von Calvin Ayer auch vor dieser Recherche noch nie was gehört.
Ich auch nicht.
In der Szene war er damals, 2008, auch schon mehr oder weniger legendär. Er war auch schon Milliardär. Es gab Porträts in US-Wirtschaftsmagazinen. Forbes zum Beispiel hat ein Porträt über ihn geschrieben. Sehr lebenslustig und partyfreudig. Im Jahr 2008 ist im Weltspiegel, im ARD-Fernsehen, mal ein Porträt über ihn gelaufen.
Ach, tatsächlich? Okay.
Ganz genau.
Willkommen in der Welt des Calvin Ayer. Einer Welt voll Sonnenschein und schöner Frauen.
Damals hat er noch gelebt auf Costa Rica. Ist gefilmt worden von der Kollegin, die damals als Korrespondentin für die Region zuständig war, dann auf einer Yacht. Da hat er dann im linken und im rechten Arm jeweils eine spärlich mit Bikini bekleidete Dame im Arm gehabt und hat ganz freimütig über sein Business gesprochen. Ist dann auch noch für die Kameras mit seiner Harley durch sein marmorverziertes Wohnzimmer gefahren und hat gezeigt, er öffnet sein Leben, weil er nichts zu verbergen hat und weil er der Öffentlichkeit gerne seine Art zu leben zeigen will.
The camera must know you are my friend.
So let's open up my life.
Ich habe mich entschieden, mein Leben öffentlich zu machen. Ich inszeniere nichts für die Kamera. Ich lasse Kameras zu, damit jeder sehen kann, wie ich lebe.
Und was das Interessante daran war, ist, dass er in dem Interview, das er dann für das Porträt gegeben hat, auch noch gesagt hat, ja, ich bin jetzt noch in Costa Rica, aber ich werde bald nach Antigua umsiedeln. Ich habe da großen Einfluss, kenne dort die politischen Player und da sind die Regularien auch weniger streng. Also, mich zieht's nach Antigua, was total spannend ist, weil gerade und ausgerechnet Antigua in Verbindung mit diesem Wirecard-Skandal nochmal da eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Wir kennen auch Videos aus jüngerer Zeit, die uns gezeigt worden sind. Und wenn wir das richtig sehen, hat er an seinem Lebensstil eigentlich nicht wirklich viel geändert. Also er macht immer noch gerne Party, trinkt immer noch gerne ein gutes Glas Wein, vergnügt sich immer noch mit Damen im Bikini in seiner Hausbar. Also es hat sich im Prinzip an seinem Lebensstil nicht viel geändert. Vielleicht, was sich geändert hat, ist, dass sein Konto gewachsen ist, weil sein Business in den vergangenen Jahren auch deutlich gewachsen ist. Aber die US-Behörden zum Beispiel haben nicht davor zurückgeschreckt, ihn dann auch in die Zange zu nehmen. Er ist 2012 angeklagt worden, dann wegen illegalen Glücksspiels von US-Behörden. Und er hat sich dann im Zuge der Jahre danach, bis 2017 dann, mit den US-Behörden auf einen Deal geeinigt, hat dann Teile der Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden sind, zugegeben, hat 500.000 Euro Strafe bezahlt, was ja eine relativ geringe Summe ist. Was aber interessant ist, ist, dass 66 Millionen Euro als Spieleinsätze, die schon eingesammelt waren auf diesen Online-Gambling-Plattformen, die hatten die Behörden dann schon beschlagnahmt und die sind dann auch beschlagnahmt geblieben. Also daran kann man schon erkennen, dass er schon damals, sagen wir mal, im Fokus der Behörden war, weil das Business, das er gehabt hat, vielleicht nicht immer in Ordnung gewesen ist.
Unglaubliche Summen, von denen wir da sprechen. Lass uns doch noch mal ganz kurz das zusammenfassen, weil es waren jetzt viele Personen, viele Orte und ich bin jetzt auf einer Yacht mit so einem kanadischen Pseudo-Playboy im Kopf, ja, auf Antigua. Der hat also Millionen aus Glücksspielfirmen gewonnen und will diese Millionen verschieben.
Ganz genau.
Und wie hängt das jetzt mit Wirecard zusammen?
Du brauchst ja, wenn du ein Business hast und eine Firma hast, die zum Beispiel viel Cash zur Verfügung hat, dass die Firma um den Globus schicken will, dafür brauchst du eine Bank, dafür brauchst du ein Konto, dafür brauchst du Zugänge. So. Das Problem, was diese Firma, was dieses Business immer gehabt hat, war, dass viele Banken gesagt haben, schwieriges Business, schwierige Leute, die dahinter stehen, davon nehmen wir mal lieber Abstand, mit euch wollen wir nicht zusammenarbeiten.
Und dann, das ist so unseriös quasi.
Das ist zu unseriös, da haben wir am Ende möglicherweise Probleme, weil da könnte Geldwäsche dahinter stecken und da binden wir uns Ärger ans Bein, den wollen wir vielleicht nicht haben. So. Und dann kommt eine Wirecard um die Ecke. Und im Zuge des Wirecard-Prozesses ist ja deutlich geworden, dass die Wirecard-Bank, was so Compliance anging, vielleicht nicht in der ersten Reihe der Vorzeigebanken gestanden hat.
Woher nimmst du deine Annahme, dass Wirecard vielleicht nicht genau genug hingeschaut hat?
Wir wissen, dass Einmal aus den internen Daten, die wir auswerten konnten, aber wir wissen das zum Beispiel auch aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, der im Deutschen Bundestag getagt hat. Da ist sehr viel im Zug auf mangelhafte Geldwäschekontrolle bei der Wirecard-Bank auf den Tisch gelegt worden. Wir wissen es aber auch aus dem Wirecard-Prozess, der ja am Landgericht München immer noch läuft, dass viele Zeugen gesagt haben, dass Wirecard und die dazugehörige Bank eigentlich ein total chaotisches und schlecht organisiertes Unternehmen gewesen sind. Und da auch bewusst oder unbewusst man beim Thema mögliche Geldwäsche mit aller Vorsicht ausgedrückt auch nicht genug und qualifiziertes Personal da gewesen ist, um dem auf die Schliche zu kommen. Und der nächste Punkt ist, auch das gehört ja zu diesem Skandal, dass auch die Kontrollmechanismen in Deutschland nicht wirklich funktioniert haben. Also mit Blick auf die BaFin, die Finanzdienstleistungsaufsicht und die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU, die zum Beispiel ganz viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, die es gegeben hat, rund um die Wirecard-Bank auch einfach mehr oder weniger verpennt haben. Also da kommt einiges zusammen, was sicherlich zu diesem Bild beiträgt, dass bei der Wirecard-Bank und bei dem Konzern selbst nicht immer alles wirklich gut organisatorisch abgelaufen ist.
Und wie soll all das jetzt konkret Calvin Air in die Karten gespielt haben?
Unser Whistleblower Christen Ager-Hansen hat dazu gesagt, im Prinzip waren das zwei Systeme, die da ineinander gegriffen haben.
He was desperate to have a banking relationship. He needed someone to take control of a bank that was not compliant but still had all the license. That was, you know, heaven for him. This is what he needed. Without them, he wouldn't be able to run his business at all. So he needed Wirecard as much as Wirecard needed him.
Ein Online-Gambling-Mogul, der endlich die Möglichkeit hat, mit Hilfe dieser Firma und mit Hilfe der zur Firma gehörenden Bank Geld um den Globus zu jagen. Und auf der anderen Seite eine Firma, die Wirecard AG, die die Möglichkeit hat, damit Geschäft in Anführungszeichen zu simulieren und den Eindruck zu erwecken, Riesenbusiness, großes Wachstum und damit natürlich auch diese Geschichte vom erfolgreichen Payment-Konzern weiter aufrechterhalten kann und will.
Und das durch mutmaßliche Geldwäsche für Calvin Air.
Also den Vorwurf der Geldwäsche zum Beispiel haben auch Experten direkt, als wir sie mit dieser Recherche konfrontiert haben, auf den Tisch gelegt und gesagt, das spricht schon sehr viel für Geldwäsche, wenn der Hintergrund zum Beispiel illegales Online-Glücksspiel ist. Also Calvin Air hatte zweierlei Pläne. Einmal musste er natürlich sein gesamtes Kapital, dass er mit dem Online-Gambling verdient hat, irgendwo hinbringen, wo er es dann möglicherweise weiterverwenden konnte. Um mal eine Vorstellung von den Summen vielleicht zu bekommen, wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass mehrere hundert Millionen Euro zu einer Firma geflossen sind. Das ist deswegen ganz wichtig, weil Markus Braun zum Beispiel, der sagt, dieses Geld gehört Wirecard, das stammt aus Wirecard-Geschäft, das ist veruntreut worden.
Markus Braun, okay, nochmal ganz kurz. Das ist der ehemalige CEO von Wirecard. Der steht gerade ja vor Gericht. Ihm wird unter anderem bandenmäßiger Betrug vorgeworfen und Braun sagt, er ist unschuldig und die Gelder wurden von einer Bande um Marschalek veruntreut und auf Auslandskonten transferiert. Also, der ehemalige CEO Braun sieht sich als Opfer, weil er von all diesen Vorgängen nichts mitbekommen haben will. Arne, eure Recherche, ich sag's mal vorsichtig, die unterstützt ja seine Erklärung nicht so.
Wir haben eindeutige Belege dafür, dass dieses Geld eben nicht aus Wirecard-Geschäft stammt, sondern dass dieses Geld eben Calvin Air zuzuordnen ist. Also diese These vom veruntreuten Geschäft, das Wirecard eigentlich gehört, diese These ist damit widerlegt. Das zweite ist, und das ist eigentlich der, wenn man so will, spannendste Teil dieser Recherche, dass wir Wirecard und diese Geldflüsse auch mit einem anderen großen Skandal verknüpfen können. Mhm. Weißt du, wer als Erfinder des Bitcoin gilt?
Überhaupt keine Ahnung, ehrlicherweise.
Satoshi Nakamoto gilt als Erfinder des Bitcoin und soll im Besitz sein von noch etwa 1,1 Millionen Bitcoin. Also ein riesiger Wert von mehreren Multimilliarden, die dahinter stecken. Mhm. Satoshi Nakamoto. In der Szene eine Legende. Das Problem ist nur, dass Satoshi Nakamoto 2010, 2011, so ganz sicher ist man sich da auch nicht, abgetaucht ist, von der Bildfläche verschwunden ist. Und diese Lücke, die dadurch entstanden ist, hat versucht, ein australischer IT-Experte zu füllen namens Craig Wright. Der hat so ab 2015, 2016 versucht, in der Öffentlichkeit den Anschein zu erwecken, er sei der Erfinder des Bitcoin. Und das Entscheidende ist, dass der Versuch damit verbunden war, damit den Zugriff zu bekommen auf ungefähr 1,1 Millionen Bitcoins, die Satoshi Nakamoto zugerechnet werden. Das heißt, wer diese Bitcoin-Lizenzen sich hätte unter den Nagel reißen können, wäre schlagartig Multimilliardär geworden. Das ist dann darin gemündet, dass es an einem Gericht in London im vergangenen Jahr einen Prozess gegeben hat, in dem er versucht hat, öffentlich gerichtsfest feststellen zu lassen, beziehungsweise seine Hoffnung war es, dass das Gericht in London feststellt, dass er Satoshi Nakamoto ist. Und er ist dann am Ende vor Gericht krachend gescheitert, weil das Gericht zweifellos festgestellt hat, dass das, was Craig Wright behauptet hat, eine Falschbehauptung ist. Und finanziert hat diese Gerichtsauseinandersetzung, dreimal darfst du raten, Calvin Air. Calvin Air hat Craig Wright finanziell unterstützt, so hat es uns der Whistleblower Kristen Agger-Hansen erzählt.
Und was ist da drin für Calvin Air, wenn er da mit diesem Hochstapler gemeinsame Sache macht?
Er wäre mit einem Schlag gemeinsam mit Craig Wright zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden.
Mit diesem australischen Geschäftsmann.
Ganz genau, mit dem australischen IT-Experten, Computerexperten. Und insofern können wir sagen, Wirecard ist nicht nur ein separierter Skandal gewesen um einen Konzern, der ziemlich sicher Geschäft erfunden hat. Nein, wir können auch diesen Konzern in Verbindung bringen mit einem noch größeren, mutmaßlich, so sagt es Kristen Agger-Hansen, mutmaßlich größten Betrugsversuch aller Zeiten, weil wir es eben in Verbindung bringen können mit diesen Vorgängen rund um Craig Wright und der angeblichen Behauptung, er sei Satoshi Nakamoto.
Konntet ihr eigentlich mit Calvin Air über diese Vorwürfe sprechen? Er ist ja immer so auskunftsfreudig gewesen in der Vergangenheit.
Aufgrund der Art und Weise, wie wir ihn so in den Porträts und auf Fotos und in kleinen Videos, die wir gesehen haben, so wie wir ihn wahrgenommen haben, haben wir es nicht ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Wir haben gedacht, der ist so verrückt, dass er mit uns spricht, ja, weil der sich total denkt, ich will nicht sagen, ich habe nichts zu verlieren, aber ich bin so offen der Presse auch gegenüber, ich rede jetzt mit euch. Wir haben alles versucht, wir haben mehrere E-Mail-Adressen von ihm gehabt und haben ihn angeschrieben, wir haben seinen Anwalt angeschrieben, wir haben auch versucht sogar, ihn per SMS zu kontaktieren und wir haben Calvin Air auch angerufen, mehrfach, auf seinem Handy, über FaceTime.
Naja.
Weggeklickt.
Weggedrückt. Interessant.
Also wir haben wirklich alles versucht, um an ihn ranzukommen. Leider stellt er sich tot und er hat bis heute die Fragen, die wir ihm gestellt haben, nicht beantwortet. Vielmehr, er hat sie völlig ignoriert.
Arne, eure Recherchen zeigen, dass Calvin Air Millionensummen mithilfe von Wirecard hin und her geschoben hat und womöglich damit Geld gewaschen hat. Wie könnte sich das jetzt auf den Wirecard-Gerichtsprozess auswirken, der ja immer noch läuft und in dem die Frage nach den Millionenbuchungen ja auch eine wichtige Rolle spielt?
Wenn wir uns alles angucken, was wir rausgefunden haben und recherchiert haben, dann haben wir den Eindruck, dass zum Beispiel die Behauptung von Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, die Gelder, die dort geflossen sind über die Wirecard-Bank, dass diese Behauptung, es handelt sich um veruntreutes Geschäftsgeld von Wirecard, dass die nicht mehr haltbar ist. Also diese Verteidigungsstrategie von Markus Braun bricht damit nach unserer Einschätzung vollkommen in sich zusammen. Das muss man, glaube ich, so ganz klar sagen. Und insofern ist das natürlich für ihn im Verfahren keine gute Nachricht, sagen wir es mal so. Und sie beantwortet natürlich auch die grundsätzliche Frage und das grundsätzliche Rätsel, das immer bestanden hat, noch bis zum Schluss. Welches Geschäft hat Wirecard gehabt, beziehungsweise hat es dieses bilanzierte Geschäft bei Wirecard gegeben? Ich glaube, da kann man jetzt ganz eindeutig und mit ganz dickem Ausrufezeichen sagen, dieses Geschäft hat es tatsächlich nie gegeben und diese Gelder, die da geflossen worden sind, haben keinerlei Bezug zu dem Wirecard-Geschäft. Das sagt die Staatsanwaltschaft, das sagt der Insolvenzverwalter ja schon seit Jahren. Aber wir sind der Meinung, dass wir jetzt die Belege dafür gefunden haben, eben weil es keinerlei Bezug gibt zum Wirecard-Geschäft, sondern weil die Bezüge eher da sind zu Calvin Air, dass wir sagen können, dass dieses Wirecard-Geschäft tatsächlich so, wie es A, bilanziert worden ist und B, wie es Markus Braun sagt, dass es so nicht existiert hat.
Was sagt seine Verteidigung dazu?
Naja, die Position der Verteidigung von Markus Braun hat sich im Prinzip seit Prozessbeginn vor etwa 3 Jahren nicht verändert. Und es ist bis heute so, dass die Verteidigerin von Markus Braun, Therese Krauslach, sagt, Markus Braun hatte von den Vorgängen keine Kenntnis.
Wo wir stehen, ist, dass sich immer weiter herauskristallisiert, dass Herr Dr. Braun keine Kenntnis davon hatte, was tatsächlich passiert ist. Das zeigen wir auch immer wieder auf in Beweisanträgen und verschiedenen Erklärungen. Er wusste nichts davon und er ist selber Opfer im Grunde einer Straftat geworden.
Alles, was bei Wirecard möglicherweise schiefgelaufen ist, alles, was bei Wirecard möglicherweise einen kriminellen Hintergrund gehabt hat, hat mit allem zu tun, aber nicht mit Markus Braun. Also man versucht, den früheren Vorstandsvorsitzenden da völlig rauszuhalten.
Man kann ja nicht über Wirecard sprechen, ohne auch über Jan Marschalek zu sprechen. In einer anderen 11KM-Folge erzählen wir übrigens, wie er in Moskau enttarnt wurde. Die Folge packen wir euch hier in die Shownotes. Arne, hat Marschalek irgendwann mal was zu Calvin Air gesagt? Habt ihr ihn versucht, dazu zu fragen?
Jan Marschalek zu kontaktieren, direkt können wir leider nicht, sondern das geht immer nur über seinen Anwalt, der hier in München sitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Anwalt von Jan Marschalek hat die Recherchen von uns nicht weiter kommentiert. Interessant ist aber, dass Jan Marschalek im Juli 2023 an das Gericht im Zuge des Prozesses einen 8-seitigen Brief geschrieben hat.
Seit mittlerweile 3 Jahren wird der ehemalige Wirecard-Vorstand Marschalek weltweit gesucht, wegen Milliardenbetrugs. Nun hat er sich über seinen Anwalt schriftlich beim Münchner Landgericht gemeldet.
Und in diesem Brief hat er etwas verklausuliert angedeutet, was wir im Prinzip jetzt in diesen Recherchen erhärten konnten.
Im Jahr 2009 war die Wirecard aufgrund einer strategischen Direktive von Herrn Dr. Braun bemüht, Transaktionsvolumina von Fremdbanken auf die Wirecard-Bank zu migrieren.
Er hat in diesem Brief nämlich geschrieben, dass es Markus Braun ganz wichtig war, so ab 2008, 2009 viel Geschäft von Händlern an die Wirecard-Bank anzubinden. Und er hat dann auch geschrieben, dass dieses Wirecard-Geschäft im Prinzip mit einem Kunden zusammenhängt. Also dass es ein einziger Kunde gewesen ist, der dahinter gesteckt hat.
Vor diesem Hintergrund restrukturierte Herr Marschalek gemeinsam mit einem kanadischen Kunden dessen gesellschaftsrechtliche Strukturen, sodass es regulatorisch möglich wurde, diesen Kunden zukünftig über die Wirecard-Bank abzuwickeln.
Und für diesen kanadischen Kunden habe er, Jan Marschalek, eben die Restrukturierung seines Geschäfts vorgenommen. Jetzt muss man nochmal wissen, Calvin Air kommt gebürtig aus Kanada. Mhm. Und insofern dieser Wink, diesen Hinweis, den Jan Marschalek selber gegeben hat, dass es sich im Prinzip um einen einzigen kanadischen Kunden handelt, den kann man so interpretieren, dass er damit Calvin Air gemeint haben könnte. Ich sage das mit aller Vorsicht. Wir haben ihn das gefragt, wir hätten gerne eine Antwort bekommen. Leider haben wir keine Äußerung dazu bekommen, weder von ihm noch von seinem Anwalt. Also insofern bleibt es noch in gewissem Sinne eine Mutmaßung. Mhm. Aber wir verstehen das schon als Wink, dass damit Calvin Air gemeint worden sein könnte.
Arne, ich finde, das ist eine unglaublich spannende Recherche. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast hier bei 11KM. Cool, dass du da warst.
Jederzeit wieder.
Arne Meyer, Fünffinger und Josef Streule von BR Recherche haben sich gemeinsam auf die Suche nach den Wirecard-Millionen gemacht und sie gefunden. Wenn ihr euch ein Bild vom Playboy-Lifestyle von Calvin Air, dem Mann hinter dem Cash, machen wollt, schaut euch ihren Film für Report München an. Dienstagabend um 21.45 Uhr im Ersten und danach als Link in unseren Shownotes. Morgen geht's bei 11KM um die Epstein-Files. Die sorgen seit Monaten in den USA für Debatten. Es geht um zahlreiche Ermittlungsakten gegen den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Trump ist deswegen unter Druck und hat nun der Aktenfreigabe aber zugestimmt. Wir klären, fällt den Republikanern die Epstein-Affäre auf die Füße? Autor dieser Folge ist Marc Stockinger. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Lukas Waschbüsch. Produktion Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Pizzerno und Lisa Krumme. Die Redaktionsleitung, wie immer, Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Und ihr kennt das Spiel, mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt auf noch mehr investigative Recherchen aus der ARD, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar unseren Schwester-Podcast 11KM Stories. In 11KM Stories begleitet ihr in mehreren Folgen die Autoren bei herausragenden Recherchen. In der neuesten Staffel Rape Tapes seid ihr dabei, wie die beiden Investigativjournalistinnen Isabel Bär und Isabel Strö undercover ein internationales Vergewaltigungsnetzwerk aufdecken. Im Feed findet ihr aber auch eine Staffel über die Chemielobby oder eine Recherche über Huawei und den jahrelangen Spionagevorwürfen gegen den Tech-Giganten. Abonniert am besten direkt 11KM Stories und verpasst keine neue Staffel. Den Link packen wir euch in die Shownotes.